Gott, genau in diesen Lobpreis wollen wir einstimmen. Das, was so viele Menschen schon vor uns getan hat, dir Danke sagen dafür, wer du bist und dich dafür loben, wer du bist und was wir mit dir erleben. Vielen, vielen Dank für diese Pfingsttagung. Danke, dass du hier bist und danke, dass wir dich kennenlernen dürfen, immer wieder neu. Wir bitten dich um deinen Segen für diese Veranstaltung und freuen uns auf das, was du mit uns vorhast. Amen. Und ich möchte gerne noch zwei Menschen heute besonders grüßen, nämlich die Lisa Marie, die wird heute 18. Yeah! Und die Madeleine, da weiß ich nicht, wie alt sie wird, aber die hat auch Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Und auch alle anderen Geburtstagskinder auf diesem Hügel, wie schön, dass ihr so eine große Party mit uns heute feiert. Herzlich willkommen! Wir singen miteinander und danach wird es ein Zeugnis und ein Liedvortrag von den Fackelträgern geben.
Als Krankenschwester in der Stuttgarter Ecke, nur damit ihr euch gestalten müsst, woher ich komme. Und ich darf heute ein bisschen was teilen mit euch, wie Gott mich führt momentan oder wie es bei mir gerade aussieht. Und ja, momentan bin ich in einer echt turbulenten oder beziehungsweise spannenden Zeit. Ich habe eine Bewerbungsphase hinter mir und auch einige Interviews. Und Ja, momentan frage ich mich, wo es bei mir hingeht, wo die Reise hingeht, und ich sehe noch nicht wirklich, wo Gott mich hinführt. Ich bete momentan viel um Führung und Weisheit und um die richtige Entscheidung einfach treffen zu können, wie es jobmäßig bei mir weitergehen soll. Anfangen möchte ich mit einem Lied gerne, das mich schon länger begleitet, über die letzten Monate oder eigentlich schon Jahre. Und ich möchte einfach den Refrain und ein paar Zeilen mit euch teilen. Das ist ein englisches Lied, das heißt I Will Wait For You bei Shane & Shane. Und ich lese einfach ein paar Zeilen vor, das ist auf Englisch und dann auch auf Deutsch. Da heißt es I Will Wait For You, I Will Wait For You, on your word I will rely. I will wait for you, surely wait for you, till my soul is satisfied. So put your hope in God alone. Take courage in his power to save, completely and forever won, by Christ emerging from the grave. Und auf Deutsch heißt es so viel wie, ich will auf dich warten, Gott, auf dein Wort vertrauen und mich verlassen. Ich will auf dich warten, ja, auf dich warten, bis meine Seele zur Ruhe kommt. Setze deine Hoffnung auf Gott allein. Nimm Mut durch seine Auferstehungskraft. Für immer haben wir den Sieg, weil Jesus auferstanden ist. Und besonders hervorheben möchte ich eigentlich die zweite Zeile, wo es heißt, auf dein Wort will ich vertrauen. Bei mir ist es momentan so, ich fühle mich eigentlich so, dass ich denke, ja, ich sehe schon den nächsten Schritt und ich habe kein Problem, Gott zu vertrauen. Aber wir dürfen uns echt darauf verlassen, was in der Bibel, was in seinem Wort steht, auch wenn wir uns nicht danach krass fühlen oder wenn wir noch nicht sehen, wie es weitergeht. Unsere Gefühle können uns manchmal echt verwirren und auch vielleicht was andere Leute sagen, aber wirklich dran zu glauben und darauf vertrauen, was Jesus sagt und was in Gottes Wort steht, auch wenn uns nicht danach ist. Und einer meiner Lieblingsverse steht im Psalm 37, Vers 5, und da heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, denn er wird es wohl machen. Und das ist ein Vers, der mich eigentlich schon lange begleitet und worauf ich echt weiter auch vertrauen will, dass wenn ich all meine Wünsche und all das, was mich bewegt, all mein Leben, jede Sekunde ihm hinlege, dann wird es er wohl machen. Und er sieht mein Herz und er weiß, ja, was mich bewegt, was jetzt auch meine Vorstellungen sind, jobmäßig, wie es weitergehen soll und auch, was ich auf dem Herz habe. Und ich möchte vertrauen, dass er es dann wohl machen wird, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, noch nicht sehe, den nächsten Schritt, wie der aussehen wird. Weil er es so versprochen hat, genau, will ich darauf vertrauen. Und mir geht es oft so, dass ich echt erschrocken bin über mich selber, wenn ich merke, dass Gott total eigentlich da ist, aber ich unterschätze. Und ich traue ihm viel nicht zu, dass er wirklich eingreifen kann. Und ja, vertraue auch oft nicht drauf, dass er wirklich treu und allmächtig ist, obwohl ich das immer und immer wieder eigentlich erlebt habe, auch in der Vergangenheit. Und da möchte ich gerne ein Erlebnis von, das war erst letzte Woche, mit euch teilen. Eine ganz simple eigentlich Alltagssituation, wo ihr auch bestimmt schon oft erlebt habt, so in der Art auf jeden Fall, und wo vielleicht für euch gar keine große Bedeutung hat, aber das war so ein richtiger Schlag in mein Herz, wo ich dachte, okay, da redet Jesus zu mir und deshalb möchte ich das mit euch teilen. Und zwar arbeite ich, wie gesagt, im Krankenhaus und ich habe einfach viel gebetet für einen Tag, dass ich den Dienst tauschen kann, weil ich an dem Tag was vorhatte und wo mir einfach wichtig war und ich dachte, ich sollte da hingehen. Und ich habe gebetet und habe zu Jesus gesagt, Herr, bitte mach es doch möglich, dass eine Kollegin mit mir tauschen kann, sodass ich an dem Treffen teilnehmen kann. Und ich habe gebetet und jede Kollegin hat mir aber geantwortet, nee, sorry, ich kann nicht, da bin ich schon verplant. Und ich dachte, so, Gott, das kann doch nicht sein, das ist doch wirklich eine Kleinigkeit für dich, das möglich zu machen, einfach den einen Tag da tauschen zu können und mir freizugeben, wo ist da das Problem, und das ist doch wirklich nur ein Fingerschnips und du könntest das machen. Und ich kam dann irgendwann an einen Punkt, wo ich echt frustriert war und auch enttäuscht von Gott und dachte, okay, wenn das nicht dein Wille ist, dann werde ich nicht hingehen. Ich will offen sein für das, was du an dem Tag mit mir machen willst, wie jeden anderen Tag auch. Und dann war es so, dass ich dann einfach abgewartet habe und auf einmal voll den Frieden im Herzen hatte und dachte, wie kann das sein, Gott, dass ich jetzt einen Frieden habe, obwohl ich noch gar keine Lösung aus der Situation heraussehen kann. Und es hat sich dann später herausgestellt, dass das Treffen dann da abgesagt wurde, wo ich eigentlich hin wollte und dass es eigentlich genau so perfekt war, wie mein Dienstplan geschrieben war. Und ich konnte einfach nur staunen und Gott hat mir dadurch gezeigt, dass er wirklich ja, alles in seiner Hand hält und schon weiter sieht als ich, viel weiter sieht als ich und ich einfach ihm vertrauen muss. Genau, und das war so ein Eye-Opener für mich einfach persönlich und Gott hat da voll in mein Herz gesprochen und es war so einfach übertragbar, auch in die Situation jetzt mit der Jobentscheidung. Also es war klar nur eine kleine Alltagssituation, aber für mich war das richtig relevant für meine Entscheidung jetzt und wie es weitergeht, wo Gott mich haben will in der Zukunft. Genau, und ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr auch kurz drüber nachdenkt, wann und auch wie ihr Gott erlebt habt, in den letzten Wochen vielleicht, vielleicht auch jetzt über dieses Wochenende, über Pfingsten und einfach als Ermutigung, dass ihr das dann auch mitnehmt, ja, und seht, wie treu Gott wirklich ist, auch wenn ihr vielleicht gerade auch in einer Situation steckt, wo ihr nicht wisst, wo die Reise hingeht, vielleicht geht es euch genau wie mir. Dann dürft ihr das als Ermutigung mitnehmen und genau, einfach als Beweis dafür, dass Gott treu ist und dass er sich nicht ändert, dass sein Wort das Gleiche bleibt, auch wenn es euch gerade nicht so danach ist und ihr euch nicht so fühlt vielleicht. Und wir singen jetzt gemeinsam ein Lied, das heißt, Christus hält mich fest und das durfte ich auch erleben, dass Jesus mich festhält und deshalb darf ich auch heute hier stehen und euch das erzählen, nicht weil ich irgendwie eine starke Frau bin oder so, sondern nur, weil Jesus wirklich mich festhält und mir immer wieder eine Ermutigung gibt und ja, durch sein Wort oder durch jemand anderes, durch Freunde. Und er wird euch gut führen, darauf dürft ihr euch verlassen, weil es in seinem Wort steht. Dankeschön.
Alleine kann ich nicht bestehen auf den Lebensweg. Alleine müsste ich vergehen. Christus hält mich fest. Christus hält mich fest. Christus hält mich fest. Mein Erlöser liebt mich sehr. Christus Christus hält mich fest, keine Macht mich trennen kann. Christus hält mich fest, meine Seele bleibt bewahrt, sein Versprechen gilt, denn er hat den Preis bezahlt. Christus hält mich fest. Christus hält mich fest. Christus hält mich fest, jetzt steh ich gerecht vor Gott. Christus hält mich fest, mit ihm werd ich auferstehen. Christus hält mich fest, ihn mit eigenen Augen sehen, wenn er wiederkommt. Christus hält mich fest.
Johannes Reimer wird uns gleich in das Thema des Tages mit hineinnehmen. Gott führt in eine turbulente Welt, zurück dahin, wo wir herkommen. Und Johannes, du wirst gleich loslegen. Ich möchte dir gerne noch eine Frage mit auf den Weg geben, die ich vor allem im Froschbachtal viel gehört habe. Dadurch, dass du jetzt auch schon längere Zeit mit hier uns auf der Tagung bist. Und das ist die Frage, was meinst du mit Pietismus bzw. Pietisten?
Das Wort Pietismus kommt von Pietät, Frömmigkeit. Pietismus war ein und ist immer noch eine innerkirchliche Bewegung, die sich in mancher Stelle zur Freikirche formiert hat. Es sind Leute, die nach persönlichen Frömmigkeit suchen. Die möchten, jetzt für junge Leute da, die haben es ja gefragt, das deutlich zu sagen, die also richtig fromm und richtig geil sind. Also, eine persönliche Frömmigkeit. Pietismus hat ganz große Spuren hinterlassen in der deutschen Landschaft, hier bei uns in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland. Mission, wie wir heute Mission treiben, geht auf den Pietismus zurück. Soziale Verantwortung, zum Beispiel auf Franke, geht auf den Pietismus zurück. Und vieles, vieles mehr. Also ich bin beispielsweise ein stolzer Pietist. Bin fromm. Fromm, aber nicht frömmelnd. So, im Neupietismus, Anfang des 20. Jahrhunderts ist eine Zäsur gemacht worden. Und diese Zäsur hat letztendlich dazu geführt, dass viele unserer pietistischen Gemeinden und Gemeinschaften und Freikirchen quasi mehr oder weniger in der Frömmigkeit ertrunken sind. Und das ist auch das heutige Thema. Das Thema ist ja provozierend. Für fromme Ohren klingt das schrecklich, was jetzt hier gesagt wird. Gott führt in die turbulente Welt. Ich dachte, Gott führt uns aus der Welt heraus. Und jetzt sagt auf einmal hier die Leitung dieser Pfingstkonferenz, nö, Gott führt uns in die turbulente Welt. Lang genug wurde das gesagt, also habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Das steht im ersten Johannesbrief. Und jetzt auf einmal sollen wir zurück zur Welt, zurück in die Welt. Nun, ob wir sollen oder nicht, wir werden da landen. Schlicht und einfach, gleich am nächsten Dienstag, also morgen, wird der eine oder der andere in der Welt zurück sein. In der Welt der Arbeit, in der Welt der Schule, in der Welt voller Ärger, in der Welt, wie sich die Welt so gestaltet. Und die Welt, die gestaltet sich zurzeit recht turbulent. Da gibt es immer wieder einen Trump, der trampelt rum wie ein Elefant. Und dann haben wir eine Welt, die nur Ärger bereitet. Da gibt es immer wieder irgendeine A und dann F und dann D und so. Und da gibt es irgendwelche Linken und Rechten und sonstigen Überzeugten, die bringen Turbulenz, also sprich Bewegung in die Welt hinein, in die wir hineingehen wollen. Und die Frage ist natürlich, haben wir überzeugte Christen etwas zu tun mit dieser Welt? Oder sollten wir die Welt eigentlich Welt sein lassen? Ja, es ist doch schön hier auf diesem Berg. Die Jünger, die eines Tages auf einem Berg landeten, auf dem Berg der Verklärung, die wollten sich da sofort irgendwelche Buden bauen. Und sagen, lass uns hier bleiben. Und wir bauen uns ein paar Buden und dann leben wir hier. Es ist ein toller Berg hier. Ein Berg der Verklärung. Bobbengrün. Ich habe zu meiner Frau schon gesagt, also wenn wir ganz alt werden, dann wüsste ich, wo wir hinziehen. Das ist ein toller Platz. Nee, aber ihr müsst wieder zurück. Bobbengrün war klasse, aber ihr seid in eurem Bobbengelb oder rot oder wie es sonst heißen mag. Und da wird es Turbulenzen geben. Zurück in die Welt. Faszinierend für mich ist die Tatsache, dass Jesus uns nichts anderes versprochen hat und nichts anderes will er mit uns. Jesus hat beispielsweise zu seinen Jüngern gesagt, ich will meine Gemeinde bauen, meine Ekklesia, meine Gemeinde. Und dann wird die Pforte der Hölle sie nicht überwinden. Ich will meine Truppe aufstellen, meine Truppe aufstellen. Und er nennt sie Ekklesia. Und Ekklesia ist ein griechisches Wort, was eigentlich dafür steht, dass man herausgerufen wird aus dem Alltag, aus der Welt, um Verantwortung für die Welt zu übernehmen. Das ist, was Ekklesia meint. Ich will meine Truppe aufstellen und meine Truppe wird in dieser Welt den Unterschied machen. Ich will meine Gemeinde bauen und dann wird die in der Pforte der Stadt, in der Pforte der Gesellschaft, in der Pforte der Welt die Hölle nicht herrschen. Ich will meine Gemeinde bauen. Und dann ging es weiter. Ja, er sagte zu seinen Jüngern Sätze, also man muss sich mal für einen Augenblick das vorstellen. Ihr, sagt er zu diesen Fischern aus Galiläa, ihr seid das Licht der Welt. Was? Ich? Ich, kleines Leuchtchen? Ich bin nicht mal ein Lämpchen. Bei mir leuchtet es nur, wenn jemand mir gegen die Birne eine haut. Ja, ich soll jetzt Licht der Welt sein? Ich, Fischermann? Ich, Fischer aus Galiläa? Ihr seid das Licht der Welt. Und dann als wäre das nicht schon genug, ja, man kann sich ja auch verstecken, irgendwo ein bisschen leuchten. Er sagt dann, und übrigens, man stellt das Licht nicht unter einen Scheffel, sondern den höchsten Platz in der Stadt, damit es allen leuchtet. Ihr seid dafür verantwortlich, dass in der Welt Orientierung, Licht, richtungsgebende Kraft herrscht. Ihr seid das Licht der Welt. Wem das nicht genug ist, dann setzt er sofort noch eine nach und sagt, und ihr seid Salz der Erde. Wenn diese Erde unfruchtbar ist, wenn diese Erde keine Frucht mehr bringt, wenn die Tomaten nicht nach Tomaten schmecken, sondern nach holländischer Chemie, wenn diese Erde kaputt gemacht wird, wenn unsere Ozeane mit Plastik übersät werden, wenn wir so weiter unsere Welt kaputt machen, wie wir das jetzt tun, dann sind wir angewiesen auf jemanden, der einen Unterschied macht. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Mineral, das die Erde braucht, damit die Erde Frucht bringt. Ihr seid es. Boah, die Fischersleute, die mussten ja, als sie das gehört haben, die sind wahrscheinlich vom Sockel gefallen. Und als wäre das nicht genug, dann sagt er, Jesus kam in die Welt, um die Welt mit Gott zu versöhnen. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 18 bis 21. Und deshalb sagt Gott durch den Heiligen Geist zu Apostel Paulus und Paulus zu uns. Und deshalb, Freunde, hat Gott unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung, damit wir seien die Gerechtigkeit, die da vor Gott gilt. An uns soll die Welt Gerechtigkeit messen. Unrechtes Geschäft, ungerechtes Verhalten, ungerechtes Gehabe in der Schule, abschreiben, damit man klüger wegkommt. All das ist ausgemachte Scheiße. Und wir machen da nicht mit. Wir machen da nicht mit, weil wir Christen sind, weil wir anders denken, weil wir berufen worden sind, in die Welt zu gehen. Wir, Licht der Welt, Salz der Erde, Gottes Ekklesia, seine Gemeinde. Wo, wenn Sie je darüber nachgedacht haben, heute sollten Sie es tun, Sie sind geadelt worden. Schauen Sie mal, in Christus wird das Ebenbild Gottes wiederhergestellt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte, das, was keine Frucht bringt, das, was kein Licht darstellt, das, was kein Salz darstellt, das Alte, was Unversöhnlichkeit sieht, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neue Kreatur, wir. Unser Grundproblem besteht darin, dass wir uns immer wieder sonnen im alten Schlamassel. Sonnen in dem, was Papa und Mama uns mitgegeben haben. Sonnen in dem Kleinen, in der kleinen Welt, in der wir was Kleines backen. Nein, wir sind von Gott berufen, sein Ebenbild in der Welt zu sein. Wir haben einen Auftrag, wir sind geadelt worden, Licht der Welt und Salz der Erde zu sein. Und das wird sehr praktisch. Für die Jünger wurde es sehr, sehr praktisch. Jesus verabschiedet sich von ihnen, sie versammeln sich alle und dann heißt es bei Matthäus, und einige zweifelten. Die zweifelten daran, ich verstehe schon, dass man zweifeln kann. Du bist das Licht der Welt, du bist Salz der Erde, du bist die aufgerichtete Versöhnung in der Welt. Du? Ich? Hänschen Reimer? Ich? Ja, guck doch mal in den Spiegel, guck dich mal an. Bist du wirklich du? Meinst du, bist das? Einige zweifelten. Und dann habe ich das Original gelesen, das griechische Original, und da gibt es kein einiges. Das Martin Luther hat es zugefügt. Der war so verzweifelt an diesem Wort, dass er einige zugefügt hat. Konnten ja nicht alle zweifeln. Da steht, und sie zweifelten. Sie zweifelten. Sie, die Berufenen, die zweifelten. Und ich verstehe das. Petrus hatte gerade dicke versagt. Ich verstehe das. Sie haben Jesus verleugnet. Ich verstehe das. Judas hat ganz versagt. Hat sie sogar umgebracht. Ich verstehe, dass die Jünger, wenn sie sich selbst im Spiegel sehen, dass sie dann an sich selbst oft verzweifeln. Und trotzdem, Jesus sagt zu diesen zweifelnden Jüngern, er sendet sie in die Welt. Geht hin, in alle Welt, zu allen Ethnien, zu allen Völkern und macht ganze Völker zu meinen Jüngern. Und siehe, ich bin bei euch. Die Garantie ist gegeben. Ich bin da. Wo immer ihr hingeht, ich bin da. Mitten in den Schwierigkeiten. Ich werde bei euch sein. Ich sende euch in alle Völker. Übrigens steht da nicht geschrieben, geht hin in alle Völker und findet irgendeinen, der sich vielleicht bekehren wird, holt ihn da raus und dann bringt ihn zu euch in die Gemeinde und salzt ihn da ein, damit er jetzt Baptist ist oder Pietist ist oder sonstig ein ist. Ja, da steht nichts von Einzelpersonen, da steht was von Völkern. Geht hin und macht die Völker zu Jüngern. Transformiert die Völker zu Jüngern. Lasst die Völker leben, wie ich euch gelehrt habe. Lehrt sie alles, was ich euch gesagt habe. Völker. Boah, ist das toll. Ist das toll. Ich war vor einiger Zeit, also buchstäblich vor ein paar Wochen erst, in Sri Lanka. In Sri Lanka gibt es eine ganz kleine christliche Minorität. Wirklich die kleinste überhaupt. Ja, es gibt die Tamilen, das sind meist Hindus. Es gibt die Singalesen, das sind Buddhisten. Und es gibt viele Muslime und ihr habt alle gehört, erst vor kurzem sind Bomben hochgegangen in Colombo und Leute sind gestorben. In Kirchen sind diese Bomben hochgegangen. Und ich war in diesem Land und ich traf da den Finanzminister, ein Christ, ein Pfingstler. Und dann erzählte mir er, wie er es gewagt hat, ein Pastor einer Pfingstkirche, schnell gewachsene Pfingstkirche, viele Leute zum Glauben gekommen, und hat Gott zu ihm gesprochen und hat gesagt, geh in die Welt. Er hat gesagt, ich bin in der Gemeinde, Herr, ist das nicht wichtig? Doch, das ist wichtig, aber du sollst in die Welt, du sollst in die Politik. Und dann sagt er, wozu? Ja, weil ich dich da brauche. Und dann ist er in die Politik und er war der erste Christ überhaupt, der sich ins Parlament wagte. Im Parlament lauter Hindus, lauter Muslime, lauter Buddhisten. Und er sagte, als ich ins Parlament kam, Johannes, du kannst dir gar nicht vorstellen, da ist das gesamte Parlament aufgestanden und sie riefen ganz laut in den Raum hinein, Halleluja! Halleluja! Da kommt jemand, der uns helfen kann. Er ist der Finanzminister im Land. Und Sri Lanka ist eine der am schnellst wachsenden Ökonomien der Welt. Es findet eine Kraft statt, wenn wir unsere Aufgabe wahrnehmen. Oder ich denke da an eine andere Frau, Asia Nasir heißt die Frau. Vor vielen, vielen Jahren hat der Herr zu ihr geredet und sagte, Asia, du sollst in die Politik, in Pakistan, in die Politik. Aber es gab keine christliche Partei, es gab keine weltliche Partei, es gab muslimische Parteien und nichts anderes. Da sagte sie, aber wo soll ich denn in die Politik? Es gibt nur muslimische Parteien. Und dann sagte der Herr zu ihr, dann gehst du zur muslimischen Partei und wirst die erste christliche Mitarbeiterin in der muslimischen Partei. Ich will, dass du in die Welt gehst, Asia. Du sollst deinem Volk in diesem turbulenten Land dienen. Und Ahasja entschied sich und sie ging. Das war vor mehr als 17 Jahren. Und Ahasja wurde dreimal gewählt, dreimal Parlamentarier geworden. Dreimal gewählt und 4 Anschläge auf ihr Leben. Ja, die Taliban versuchten, Ahasja loszuwerden. Und Ahasja Nasir, diese kleine Frau, etwas jünger als ich, die heute die Bewegung für Frieden und Versöhnung in Pakistan für uns leitet, eine Mitarbeiterin von uns, Ahasja Nasir, eine tapfere Frau, führte mich ins Parlament und ich traf da den Leiter der muslimischen Partei, wo sie Mitglied ist. Und dieser Mullah, dieser Muslim, er kam auf mich zu, grüßte mich und umarmte mich dann und mit Tränen in den Augen sagte er, Herr Reimer, ich würde niemals einen Muslim umarmen, weil ich nicht weiß, was der dann mit mir macht. Aber ich weiß, Sie sind Ahasjas Freund, Sie sind Christ. Ahasja hat in Pakistan tiefe Spuren hinterlassen. Geh in die Welt, Gott führt in die Welt, weil in der Welt, da sind wir Zeugen. Natürlich ist das alles schwierig für uns und wir sind oft sehr ungeduldig und wir sind unfähig und wir sind nicht begabt. Und deshalb sagte Jesus zu seinen Jüngern, setzt euch hin und wartet, bis der Heilige Geist kommt. Ich habe ganz große Probleme im Warten. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich kann alles Mögliche ertragen. Nur Stunden, Tage, Monate lang zu warten, das ist ganz schwierig. Und ich frage mich, wie Jesus das ausgehalten hat. 30 Jahre lang hat der gewartet. 30 Jahre lang. Bei meinem Zimmermeister, bei seinem sozusagen anvertrauten Vater, bei Josef. 30 Jahre lang hat er auf die Stunde X gewartet. 30 Jahre lang. Der Sohn Gottes, er wartet und dann wird er ausgesandt und dann ändert sich die Welt. 30 Jahre lang gewartet, 3 Jahre lang gearbeitet und boah, was da los war. 30 Jahre lang, 30 Jahre. Ja, mir geht es genau wie dem jungen Mann hier, ich weiß nicht, wie der heißt, sag mal, er heißt Peter oder so. Er sitzt da und schnitzt die ganze Zeit, er hat schon den ganzen Raum da voller Schnipsel. Ja, er kann auch nicht anders, muss was machen, er kann nicht einfach sitzen und warten und zuhören. Dann verdreckt er lieber die ganze Wiese. Aber er muss was machen, ne, Peter, oder wie du heißt. Ne? So ist es eben. Ja, wir können nicht warten. Wenn ich am Tisch sitze, meine Frau nimmt alles weg. Die nimmt die Messer weg, die nimmt die Gläser weg, weil ich spiele dann. Ich kann nicht sitzen, einfach warten. Mir geht es genauso wie dir. Ich muss schnitzeln. Ich muss was machen. Warten ist schwierig. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht und wartet, bis der Heilige Geist auf euch fällt und ihr die Kraft des Heiligen Geistes bekommt und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Da gibt es keine andere Wahl. Ihr werdet es sein. Präsentische Aussage. Wenn der Heilige Geist auf euch fällt, werdet ihr meine Jünger sein. Und jetzt kommt in Jerusalem und so weiter und bis an das Ende der Welt. Wow, die Fischersleute, die haben es auch, ähnlich wie ich, Petrus war auch so ein Ungetüm, konnte nicht warten. Ich habe euch die Tage erzählt, dass er nicht warten konnte, hat seine Truppe versammelt und hat einen Ersatzapostel gewählt. Eine klassische Nullnummer hinbekommen. Ja, überhaupt sinnlose Aktion. Ja, Gott hat das überhaupt nicht ernst genommen. Er sollte warten, aber er hat eine Gemeindestunde durchgeführt. Er sollte warten, aber er hat eine Konferenz durchgeführt. Er sollte warten, aber er hat agiert. Er schnitzelte, der Petrus. Ja, er hörte nicht zu. Er machte weiter, machte sein Ding. Und Gott war ihm gnädig und war den Jüngern gnädig und dieser ganzen Mannschaft war er gnädig. Und jetzt kommt Pfingsten, und der Heilige Geist fällt auf die Jünger. Und diese Jünger, die nichts besagenden Jünger, die konnten ja keine anderen Sprachen. Auf einmal reden sie und alle verstehen sie. Boah! Alle verstehen sie. Auf einmal erleben sie, wie Gott sie nutzt in einer Art und Weise, dass man nur staunen kann. Ich habe das immer wieder erlebt. Ich stehe da auf der Kanzel und predige, zum Beispiel in Finnland, in Helsinki. Predige Englisch, werde übersetzt ins Finnische. Mein Finnisch ist okay, aber nicht so gut. Und dann hat die Frau mich übersetzt. Und mitten in das Geschehen, ich predige, ändere ich meine Sprache. Ich kriege das gar nicht mit. Ich ändere meine Sprache und rede weiter Russisch. In dem Moment öffnet sich die Tür und jemand kommt rein. Kommt rein und stolziert wie ein Besoffener langsam zur Bußbank. Die finnischen Kirchen, die lutherischen Kirchen, die haben alle vorne so eine Bußbank. Da kann man dann Buße tun. Und er stolziert zu dieser Bußbank, fällt auf seine Knie und fängt an zu brüllen in Russisch. Gott, vergib mir. Später erzählte meine Übersetzerin, die Gott sei Dank auch Russisch verstand und mich weiterhin übersetzte. Sie staunte nur, dass ich auch immer die Sprache änderte. Ja, sie erzählte mir, was ich gesagt habe in Russisch. Ich habe in Russisch gesagt, jetzt bist du da. Und jetzt bist du endlich da. Es ist deine Stunde und du wirst dich heute entscheiden. Und wenn du das nicht tust, dann bist du für immer verdammt. Und das hört dieser russische Offizier, ein ganz bekannter Offizier der russischen Armee, der mit seinem Schiff in Helsinki Station gemacht hatte. Seine Mama war gläubig und seine Mama hat vor dem Tod ihm einen Brief geschrieben. Ich gehe jetzt heim. Ich gehe zu meinem Herrn. Niemand wird mehr für dich beten können. Jung, überleg, ob da nicht noch eine Chance für dich gibt. Und dann kommt er nach Helsinki. Wer kann dann schon erwarten, dass du in der finnischen lutherischen Gemeinde, wo du die Kirchentür aufmachst und das Erste, was du hörst, ein Satz in deiner eigenen Sprache, jetzt ist die Stunde X. Ich habe das alle nicht mitbekommen. Ich habe bis zum Schluss meiner Predigt nicht mitbekommen, dass ich ins Russische gewechselt habe. Der Heilige Geist sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Er findet Wege. Er findet faszinierende Wege. Aber du bist angehalten, vielleicht jetzt, erstmal zu warten. Ja, wir haben im Deutschen nicht von ungefähr, als eine der wenigen Nationen, die Russen haben auch genau das gleiche Wort, wir haben das Wort Sitzung erfunden. Wissen Sie, was eine Sitzung ist? Die meisten Sitzungen stellen einen Sieg des Hinterns über den Kopf dar. Also wir sitzen einfach die Dinge aus. Wir sitzen und sitzen und sitzen und typisch deutsche Geschichte, überall gibt es Sitzungen. Ja? Also, wenn die Deutschen nichts anderes wissen, dann gründen sie einen Verein und dann sitzen sie miteinander. Es gibt keinen Grund für diese Sitzungen. Manchmal muss man nicht sitzen, sondern laufen. Aber bei Christus gibt es die Möglichkeit schon, wo wir uns auf unsere Knie begeben, uns hinsetzen und warten, bis der Heilige Geist in einer wunderbaren Art und Weise kommt. Natürlich muss ich dafür meine Angst aufgeben. In einer turbulenten Welt kann man nur dann bestehen, wenn man selbst befriedet ist. Man kann in unversöhnter Welt nicht als unversöhnter Mensch Akzente setzen. Es geht überhaupt nicht. Wie willst du es machen? Manch einer, der versucht, die ganze Zeit Teppiche auszubreiten über sein Leben, hat Mist gebaut, aber immer wieder wird über das Leben ein Teppich gelegt. Also Gott vergibt ja alles, tralala, pipapo. Gott ist weder tralala noch pipapo und Gott handelt so nicht. Wenn du in deiner Vergangenheit Unversöhnlichkeiten getankt hast, dann musst du sie loswerden. Schlicht und einfach. Warum ist unser Land zum Beispiel so fürchterlich komisch? 85% aller Gerichtsfälle, die vor einem Kadi landen, vor einem Richter landen, sind Nachbarschafts- und Familienstreitigkeiten. Wie kommt das zustande? Wie kommt das zustande, dass wir in einem Land leben, wo die Ehen, die neu zusammenkommen, ja bereits nach zwei, drei Jahren wieder auseinanderlaufen? Fast die Hälfte aller Ehen läuft auseinander. Wie kommt das zustande, dass wir so ein Problem in unserem Land haben? Ich sage euch, ein Problem besteht darin, dass wir zwei Weltkriege angefangen haben. Und wir haben nie in unserer Kultur, mir ist es nicht bekannt, wir haben nie in unserer Kultur, zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg, irgendwie verarbeitet. Wir haben einfach dicke Teppiche drüber gelegt. Ja, haben wir das je verarbeitet, dass jede zweite, vermutlich auch mehr als das, jede zweite deutsche Frau nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs missbraucht wurde, vergewaltigt wurde von den Russen und Amerikanern und den Briten? Haben wir das je angesprochen, dass unsere Omas und unsere Mütter, meine eigene Familie, da gibt es jede Frau, die älter war, wurde missbraucht von Russen, schlicht und einfach, weil wir Deutsche waren. Und den Deutschen wurde das Leid angetan. Haben wir das je angesprochen? In meinem Haus ist es immer. Sobald wir über Sex sprachen, da sagte mir die Großmutter, darüber reden wir nicht. Schweigen. Wir haben alle geschwiegen, 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 geschwiegen. Und jetzt sind wir intergenerativ krank. Unsere Kultur ist krank. Wir können nicht weiter. Wir brauchen eine Versöhnung in unserem Land. Nur Versöhnte werden versöhnen. Nur Versöhnte werden versöhnen. Nur Angezündete können leuchten. Nur Gesalzene können Salz sein. Verstehen Sie das? Wir sollten zu Christus finden, als Versöhnte, die in die Welt gehen. Ich leite das weltweite Netzwerk für Frieden und Versöhnung der Weltevangelischen Allianz. Und ich muss euch sagen, dass mich nichts so traurig stimmt, wie die Tatsache, dass die meisten evangelischen, evangelikalen, pietistischen, freikirchlichen und landeskirchlichen Gemeinden nicht in der Versöhnung beteiligt sind. Sie leben in Städten, sie leben in Dörfern, wo viel Unversöhnlichkeit da ist. Sie leben unter Nachbarn, die sich wegen irgendeinem Mist streiten. Da ist der Zaun 2 Zentimeter verschoben worden und dann ist er ständig da beim Richter und läuft und klagt und klagt und klagt. Sie gehen zu Klassen in Schulen und haben zwischendurch immer wieder diese Erfahrungen, dass bestimmte Leute überhaupt nicht friedvoll sind und sie schaffen keinen Frieden. Agenten und Botschafter des Friedens. Wir sind seine Botschafter des Friedens. Botschafter an Christi Stadt. Liegt es daran, dass wir so unversöhnt leben, dass unser Christentum oft nur angepinseltes Christentum ist, wo wir nicht durchbrechen können? Liegt es daran, dass wir nicht warten, dass wir immer wieder uns lieber eine Bibelschule reinziehen, statt jetzt auf den Heiligen Geist zu warten? Wir lieber über die Gaben des Geistes diskutieren, statt sie zu empfangen? Dass wir lieber theologische Debatten führen, statt dass wir uns von Gott selbst beschenken lassen? Liegt es daran, dass wir so verkopft geworden sind, dass unser Herz nicht mehr schlägt? Ich möchte zum Schluss dieser Konferenz uns einladen, hier in Bobbengrün, weil hier kann man sich wohlfühlen. Das ist ein Berg der Verklärung. Ich kann euch eins sagen, ich habe die Gabe der Geisterunterscheidung vom Herrn bekommen. Der Herr ist jetzt hier. Er ist jetzt hier. Sehr gut, sehr gut. Junge Leute wissen, was man klatscht, was klatschen heißt. Jetzt mal richtig, hä? Jetzt mal richtig. Ja, wow. Seht ihr? Und die Leute sagen mir, dass Lutheraner nicht Charismatiker sein können. Wunderbar. Der Herr ist jetzt hier. Und er ist jetzt hier, um uns mit sich selbst zu versöhnen und uns in die Welt zu senden. Uns in die Welt zu senden. Ich finde es so klasse in der römisch-katholischen Kirche. Übrigens habe ich diese Tage einen Satz da gesagt von einem litauischen Beamten, der gesagt hat, wir brauchen eine protestantische Universität, weil die Katholiken uns jetzt die Sowjets ersetzen. Bitte gleich um Entschuldigung bei allen Katholiken. Ich bin kein Feind der römisch-katholischen Kirche, ganz und gar nicht. Ich habe viel gute Erfahrungen gemacht. In der römisch-katholischen Kirche ist der Auftrag zum Frieden oft sehr, sehr deutlich. Ja, Gott, der hier ist, der uns senden will, damit wir in die Welt gehen als Versöhner. Und wir werden morgen bereits Aufträge bekommen. Oder wir setzen uns hin, legen das Messer weg, schnitzen nicht mehr und warten, bis der Heilige Geist kommt. Ich meine jetzt dich schon zum 5. Mal. Ach ja, aber du kannst ruhig schnitzen, das ist okay. Guck mal, die Mädels freuen sich alle über dich. Ja, also wenn man vor den Mädels angeben will, dann wird man weiterschnitzen. Das ist gut. Vielleicht brauchst du eine Freundin. Gott segne dich. Ja. Schaut mal, Freunde, Gott ist jetzt hier und er will uns in die Welt senden. Am Ende dieser Pfingstkonferenz. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit, wenn es sein muss, in eine Sitzung zu gehen? Und wenn es sein muss, auch 30 Jahre dein Hintern platt drücken, bis der Heilige Geist kommt. In meiner Erfahrung braucht er nie so lang, der macht es heute viel, viel schneller. Bist du bereit, wenn du schon weißt, was du bekommen hast und wenn du weißt, wo die Reise hingeht, bist du bereit zu gehen? Bist du bereit? In Sri Lanka, von dem ich angefangen habe zu erzählen, da in Sri Lanka hat sich jetzt eine Jugendbewegung gebildet. 400.000 junge Leute, die sich zusammengefunden haben, nennen die Bewegung Sri Lanka Unites. Und da geht es um Jesus Christus in eine funktionierende Ökonomie und Gesellschaft zu bringen. Wir haben Verantwortung für unsere Welt. Und als das letzte Mal da eine riesenpolitische Krise war, da waren es diese jungen Leute, die Colombo geflutet haben. Als jetzt die Bomben hochgingen, da waren es diese jungen Leute, die auf die Straße gingen und gegen Gewalt aussprachen. Und Gott hat gewirkt. Bist du bereit? Gott will dich segnen. Und ich möchte euch segnen. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Ich habe ja schon Dinge gemacht. Ich habe die Bischöfin hier nach vorne geholt. Wusste auch nicht, ob ich das darf. Habe es trotzdem gemacht. Ja, ich bin so ein bisschen russisch an der Stelle. Aber ich würde gerne für dich beten. Und wenn du bereit bist, dann bitte ich da, wo du jetzt sitzt, dass du einfach mal aufstehst. Und dann möchte ich für diejenigen, die aufstehen, beten, dass wir zu einer Bewegung werden, die in die Welt geht, in unsere deutsche Welt, in unsere kaputte Welt, in die Gesellschaft, die um uns herum ist, in unsere Nachbarschaft, in unsere Schulen. Ich möchte, dass wir das, was wir hier in Bormgrün erfahren haben, Alltag werden lassen. In der turbulenten Welt braucht es uns. Und darf ich dich bitten, wenn du willst, aber wenn du nicht willst, bleib und schnitzel weiter. Ja, aber wenn du willst, dann stehst du auf und ich möchte für dich beten. Wunderbar, wunderbar. Schaut euch mal um. Ihr seid alle aufgestanden, viele aufgestanden. Das ist Gottes Truppe, die will. Und jetzt darf ich dich um etwas bitten, was man normalerweise fast nie macht. Und bitte, ich bin kein Asthmatiker und kein Charismatiker. Ja, heb mal deine Hände zu Gott und erwarte, dass dieser allmächtige Herr dich segnet. Himmlischer Vater, du siehst diese vielen erhobenen Hände. Jesus, du siehst diese Hände. Und ich bitte dich, dass du jetzt in diesem Augenblick, wo wir so dastehen und wir erwarten, dass du uns gebrauchst, dass du uns mit deinem Heiligen Geist beschenkst. Komm, erfülle unser Körper, erfülle unser Leben mit deiner Gegenwart. Wir geben dir unsere Hände, wir strecken sie zu dir aus und wir erwarten, dass du uns gebrauchst, um Licht und Salz, Versöhnung und Leben mitten in der turbulenten Welt zu werden. Segne meine Geschwister, geh jetzt durch die Reihen, zieh du, Wind Gottes, jetzt durch unsere Reihen und komm und berühre Körper und berühre Seelen und berühre Herzen. Komm und berufe sie für einen Einsatz in der Welt, die auf uns wartet, weil du uns dahin sendest. In Jesu Christi Namen. Amen. Nehmen Sie wieder Platz.
Trost die Macht verlor. Ich bin mit Christus neu geboren. Mein Leben liegt in seiner Hand. Vom ersten Atemzug.
Johannes hat mit uns und für uns gebetet. Im Programmheft steht, dass wir jetzt Zeit auch zum Gebet haben. Und ich lade jeden und jede von uns ein, dass wir still werden und Gott auch fragen, was hast du nächste Woche mit mir vor? Wen schickst du mir in meinen Gedanken? Welche Gruppe, welche Menschen? Was ist deine Aufgabe, deine Idee für meine nächste Woche? Pause machen mit ihm. Dazu gönn dir diese Zeit. Heiliger Geist, danke, dass du der bist, der uns sendet, hinaus in diese Welt, nach Bogengrün, Rot, Blau, Lila. Und wir gehen mit dir in deinem Namen. Amen. Das Ende der Pfingsttagung ist gleichzeitig auch der Beginn der Planung für das Team hier für ein neues Jahr. Und deswegen hier an dieser Stelle die Einladung für die 75. Pfingsttagung, die im kommenden Jahr stattfinden wird, wie immer hier auf dem Hügel und im Froschbachtal. Mit dabei sind Stefan Kiene, der Daniel Böcking und die Jene Mailänder. Wenn ihr die euch angucken wollt, müsst ihr einfach euer Programmheft umdrehen, da ist alles schön in Farbe schon abgebildet. Ein herzliches Willkommen schon an dieser Stelle, kommt sehr gerne alle wieder. Und wer den Frankenwald davor schon wiedersehen und besuchen möchte, ist herzlich zur JUMECO, zur Jugendmissionskonferenz, im Oktober eingeladen. Die findet am 12. Oktober in Naila statt. Auch dazu findest du in deinem Programmheft einen kleinen Werbeblock. Herzliche Einladung auch hierzu. Und jetzt haben diese Pfingsttagungen ganz wahnsinnig viele Menschen mitgestaltet. Und ich möchte gerne diese Menschen erwähnen und ein Dankeschön sagen. Und ich würde es einfach so machen, ich schlage euch das so vor, ich denke, man kann jeden einzelnen Menschen beklatschen für das, was er da geleistet hat. Aber ich würde es erst einmal kurz erwähnen, wer da alles so dahinter steht. Und am Ende brechen wir in einen tosenden Applaus für alle diese Menschen aus. Ich sage Danke an die Behörden, an das Landratsamt, an die Gemeinde Bad Steben und das Forstamt dort. Danke an die, wir machen es mal kurz, das dauert sonst ein bisschen lang. Danke an die Sportvereine und die Gemeinden, die diese Häuser für die Jungen und Älteren zur Übernachtung zur Verfügung gestellt haben. Danke an die Bauern, die die Wiesen für uns bereitet haben und gemäht haben und überhaupt bereitstellen für uns. Danke an die Redner, die Seelsorger, die Mitarbeiter, ganz groß und ganz klein aus dem Vogtland und aus dem Frankenland. Da gibt es Mitarbeiter in der Küche, im Verkehr, in der Technik und das Kloteam nicht zu vergessen, sehr wichtig. Zeltlagerteam, Tagungscafé, Büchertisch und für die Sicherheit. Dann Dankeschön an das Rote Kreuz, an die Feuerwehr in Bogengrün für den Einsatz und die Präsenz. Und dann gab es noch Leute, die uns musikalisch durch diese Tagung getragen haben. Posaunen, Band, Fackelträger, gestern Abend eine Band. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist euer Applaus. Danke für euren Einsatz. Applaus So ist Bogen grün, wie wir lieben. Vielen, vielen Dank dafür. Genau. Und dann gibt es noch einen, wegen dem wir überhaupt hier sind. Und das ist Jesus. Und auch dem gehört ein Dankeschön. So ist das nämlich. Ja. Danke, Jesus, für diese Tage. Danke für die Zeit. Danke für die Menschen hier. Schön, mit euch hier zu sein. Am Ende einer Tagung, am Ende dieses Morgens, steht natürlich der Segen. Und heute Morgen war im Hebräerbrief, beziehungsweise in der stillen Zeit am Morgen, ein Abschnitt aus dem Hebräerbrief dran. Und ich möchte gerne den nochmal vorlesen. Das ist aus Kapitel 13, 20 und 21. Das ist der Segenswunsch zum Schluss. Da steht, ich lade euch ein, jetzt schon aufzustehen. So, genau, das machen wir es erstmal so. Da steht, Gott ist es, der Frieden schenkt. Er hat den großen Hirten der Schafe unseres Herrn Jesus herausgeführt aus dem Totenreich. Durch sein Blut hat er den ewigen Bund in Kraft gesetzt. Gott mache euch fähig zu allem Guten, damit ihr tun könnt, was er will. Er schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Der regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Geh hin in seinem Namen. Amen. Und ich lade euch ein, dass wir im Stehen mit den Posaunen weitersingen, bist du uns wie ein Vater.